Only the team with the best players wins.
Das ist Inside Teambuilding, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Heute mal nicht in einem Berliner Hinterhof, sondern direkt mittendrin am Hackeschen Markt oder fast am Hackeschen Markt beim Lufthansa Innovation Hub. Und bei mir sitzt der Geschäftsführer und CEO vom Lufthansa Innovation Hub, Gleb Tritus. Gleb, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Lieber Gleb, jetzt musst du uns erstmal erzählen, was genau dieses Lufthansa Innovation Hub macht und so ein bisschen deine Historie. Wie du dazu gekommen bist, sind gleich wieder zwei Fragen in einem, das wurde mir schon häufig vorgeworfen in diesem Podcast. denn du bist tatsächlich einer dieser ganz gesuchten Profile, ehemals Gründer und Geschäftsführer von Startups und dann irgendwann zum Konzern gegangen.
Hohe Wein, ja, gleich zum Anfang, super.
Genau. Von daher erzähl doch vielleicht erstmal ein bisschen deine Story, woher kommst du und dann, was macht das Lufthansa Innovation Hub?
Sehr gerne, also ich komme tatsächlich aus diesem Tech- und Startup-Ökosystem, habe die längste Zeit dort verbracht, habe 10 Jahre lang mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg gegründet, habe 2005 tatsächlich angefangen im Online-Marketing/SEO-Kontext, habe da erstmal so eine ganz kleine SEO-Agentur aufgebaut, ein Stück weit bevor es wirklich diesen Begriff SEO gab, da haben wir auch noch ein bisschen, das Ganze ein bisschen anders genannt, und haben uns da ein peu à peu fokussiert auf die systematische Produktion von suchmaschinenoptimierten Content, ja, und haben das dann irgendwann skalierbar abgebildet und haben mit verschiedenen Tools letztendlich Kunden wie der Deutschen Telekom, Scout24, ProSieben und so weiter geholfen, einfach unter bestimmten Begriffen besser gerankt zu werden. Das war so die erste Gründung, die war auch relativ erfolgreich und die Firma besteht bis heute und macht eigentlich same, eigentlich ja, vor 14 Jahren. Ja,
also das wollte ich gerade fragen, wann gab es denn noch kein SEO, genau?
Genau, vor 14 also 2005, Jahren, okay. So. Und dann habe ich so einen wilden Ritt von Web 2.0 bis hin zu, sagen wir, die dritte Welle der Gründung in Berlin mitgemacht, habe 2007 einen Laden namens Townstar gegründet, das war dann sowas wie Quibe für die Älteren unter uns und Yelp, ja, also eine Bewertungsplattform für Restaurants, Hotels etc. pp. War dann so semi-erfolgreich, haben wir dann so ein Fire Sale dann weitergegeben, gelandet dann irgendwann bei Ströer. Haben dann 2009 einen Shopping-Club gegründet namens Posh Posh. Das war letztendlich so ein Westwing by VIP Brands for Friends Modell für Prestige-Kosmetik. Ja, also Düfte, Make-up, alles, was du irgendwie bei Douglas finden würdest. Das haben wir dann pivotiert auf einen Großhändler für Kosmetik, der wiederum andere E-Commerce-Player bis heute beliefert. Das hat dann okayisch geklappt im zweiten Anlauf. Und dann war ich 2012 einer der ersten Gründer bei Epic Companies. Das war der Company Builder von ProSiebenSat.1. Und da haben wir zusammen mit ein paar anderen Jungs hier aus Berlin einen Last-Minute-Ticketing-Anbieter gebaut namens Today Tickets. Das war sowas wie Groupon für Live-Entertainment. Das heißt, du konntest mit einem starken Abschlag sehr Last-Minute Konzertkarten, Fußballtickets, Theater etc. pp. Erwerben und dann mit einem Handy quasi an die Abendkasse gehen und Eintritt bekommen. Und das haben wir dann mit Epic gemacht. Das war auch eine große Achterbahnfahrt. Haben wir dann am Ende verkauft. Ist heute Teil von TKT. Ja, das ist das Eventbrite Südamerikas und vor kurzem letztendlich auch bei Eventbrite gelandet. Also TKT wurde gekauft und damit auch unsere Plattform mit. Punkt. So. Und dann bin ich von Epic, von Today Tickets letztendlich bei der Lufthansa gelandet. Und das war wirklich Serendipity durch und durch. Also wir waren gerade im Prozess, die Firma zu verkaufen und parallel war die Lufthansa in Gestalt des damaligen Assistenten des CEOs, Carsten Sporn, in Berlin unterwegs, um mal so ein bisschen vorzufühlen, was geht denn so in puncto Digitalisierung und lohnt es sich, so ein Digitallabor aufzumachen, was es damals schon links und rechts mal gab und wenn ja, wie soll das denn aussehen? Das war schon so die zweite Welle dieser Corporate Innovation Initiative in Berlin. Und das war ganz smart, da erstmal so ein bisschen die Fühler auszustrecken und einfach mit Menschen zu sprechen, ja. Und dieser Mensch, Sebastian Herzog hieß er, lief dann in Berlin rum und war dann bei Rocket, war bei verschiedenen VCs, bei bestehenden Corporate Innovation Einheiten, die damals schon die Runde gemacht haben und hat einfach mal Informationen aufgesogen und hat am Ende des Tages, und es war ein smarter Move, festgestellt, wenn wir das machen, erstens wird es nicht der 15. Corporate Accelerator, was damals so das neue Schwarz war in der Corporate Digitalisierung, und zweitens, wenn wir das machen, dann sollte so ein 50-50-Team sein. Also wir nehmen Leute, Willige aus dem Konzern, die gut vernetzt sind, vielfach Vorstandsassistenten, wie sich später herausgestellt hat. Und auf der anderen Seite nehmen wir mal so ein paar Leute aus diesem sagenumwobenen Tech-Ökosystem, die auch vernetzt sind, authentisch die Sprache sprechen können, die Geschäftsmodelle können und so weiter und so fort. Und das war eine sehr smarte Feststellung, ungeachtet meiner Personalie. Und dann ist er dann im nächsten Schritt losgezogen und hat überall wieder angeklopft und gefragt, kennt ihr nicht so einen, in Anführungsstrichen, Seriengründer, der Bock hat, das mal so projektmäßig mit uns aufzuziehen. Ja, so 6, 8, 10 Monate maximal. Wir definieren das Konzept, wir pitchen es dem Vorstand und dann idealerweise gründen wir es aus. Und dann war er bei TLGG unter anderem, ja, also auch eine
Tom Lucy in die gelbe Gefahr.
Genau, bei dem Christoph Bornstein, auch ein Freund des Hauses, hat ihn im Nebensatz gefragt, kennst du jemanden? Und wir hatten unser Büro über TLGG, ja, und Christoph Bornstein meinte dann damals, da sind ein paar fähige Jungs irgendwie über uns und die verkaufen gerade den Laden, frag doch da mal, ja. Und
ist, Christoph ist tatsächlich bekannt, fast einer der besten Hater der Branche zu sein.
Das stimmt, das stimmt.
Nur, dass er es über Empfehlung macht, ja.
Das stimmt, absolut. Und er ist auch uns so bis heute treu geblieben und ist auch Teil unseres Advisory Boards und headhuntet auch weiterhin 5 Jahre später immer noch für uns.
Sehr gut.
Dann hat die Lufthansa quasi in meine Richtung geleitet. Wir haben uns getroffen, das klang super, es hat echt, hat sich super spannend angefühlt. Und ich dachte mal, ja, so 3 bis 6 Monate mal Corporate on Steroids lernen, wieso nicht? Ja, habe ich noch nie gemacht. Ich habe vorher noch nie im Großkonzern-Kontext gearbeitet. Und dann dachte ich mal so als Zwischenspiel, super spannend, ja, mal so verstehen, wie DAX 30 funktioniert, wie Digitalisierung, damals noch ein relativ neues Thema im Vergleich zu dem, was heute so stattfindet in diesem Großkonzern-Kontext, das einmal nochmal lernen und dann halt weiterziehen und das nächste Ding gründen. Das war eigentlich schon in Stein gemeißelt. Ich habe dann auch kurze Zeit später auch bei einem anderen Berliner Company Builder schon einen Vertrag unterschrieben, der dann in 6 Monaten losgehen sollte. Das heißt, es war von vornherein klar limitiert auf eben dieses halbe Jahr.
Wie witzig. Ja,
genau. Okay. Und es kam anders. Kurzfassung, genau. Fast forward, 5 Jahre später bin ich immer noch hier, also im positiven Sinne hängen geblieben und es gab einen kurzen peinlichen Moment, wo ich dann diesen Vertrag aufheben musste. Punkt. So, das ist erstmal so mein Werdegang in Richtung Lufthansa. Und was macht der Lufthansa Innovation ab heute, im Jahr 2019? Ein Sammelsurium von verschiedenen Betätigungsfeldern. Das aber gewollt. Also nicht irgendwie reingestolpert, sondern schon selektiv sehr breit aufgestellt am Ende des Tages. In a nutshell geht es aber darum, digitales Neugeschäft zu befeuern. Also wir beschäftigen uns sehr, sehr stark mit dem Morgen und Übermorgen, ja, für die Lufthansa. Wir sind dementsprechend nicht daran interessiert, dass heute zu gestalten, ja, beziehungsweise interessiert wahrscheinlich schon, aber sicherlich nicht optimal befähigt, dies zu tun. Da gibt es genug Kolleginnen und Kollegen im Konzern, die da deutlich näher im Maschinenraum dran sitzen, das auch besser können als wir. Also wir sind nicht dafür da, inkrementelle Innovationsschrauben zu drehen, wir sind dafür da, die Lufthansa perspektivisch, und das ganz klar positiv konnotiert, unabhängiger zu machen von Menschen und oder Güter von A nach B befördern in herkömmlichen Flugzeugen. Und das machen wir natürlich vornehmlich mit digitalen Mitteln. Das machen wir vornehmlich Asset-Light oder Asset-Free, was ganz klar konträr ist zu einer Airline, die Asset-Heavy ist.
Bei Flugzeugen in der Tat sehr heavy, ja?
Absolut, super heavy. Heavier geht's fast gar nicht mehr. Und das machen wir natürlich unter Berücksichtigung, da ist so ein bisschen der Schulterschluss zur Lufthansa von heute, von Assets, von Werten, die Lufthansa in den letzten, was sind es jetzt, 66, 67 Jahren entwickelt hat. Von der Marke über den globalen Footprint, über die Talente und die Expertise, die in diesem Laden schlummert, natürlich rund um das Thema Aviation, bis hin zu Daten, bis hin zu konkreter Infrastruktur, die wir auch im Digitalkontext leveragen können, sollen und auch immer öfter tun.
Sehr cool. Da schließt sich für mich gleich so ein bisschen der Kreis. Ich habe letztens eine ganz spannende Ansprache von Jeff Bezos gehört, Amazon-Gründer, der irgendwie sagte, ja, er erwartet von seinen Führungskräften gar nicht, dass sie im Heute und Jetzt denken, sondern er erwartet, dass seine Führungskräfte das Quartal 2022, das nicht das Q, also sagt er in Q1, dass er nicht will, dass das Q2 2019 geplant wird, sondern dass das Quartal Q2 2022 oder so geplant wird. Also das heißt, vollkommen in die Zukunft gedacht und nicht im Hier und Jetzt. Wie macht man das denn? Also wie macht ihr das?
Gute Frage. Also erstens, glaube ich, brauchst du definitiv beides. Ne? Also du musst immer schauen, dass du da die Balance hältst, nicht zu weit vorauslaufen, weil dann bist du auch irgendwann detached von der Realität des Ladens heute und wirst immer mehr Schwierigkeiten erfahren, da irgendwo Anschluss zu finden, Assets zu bekommen, Support zu bekommen und so weiter. Also wir laufen schon voraus, haben aber schon irgendwo natürlich auch eine Leine zum Heute, Hier und Jetzt, die wir auch taktisch und auch innerlich aufgeladen bespielen, um eben nicht zuletzt einen Wissenstransfer hinzukriegen. auch zu inspirieren und kulturelle Transformation zu befeuern und so weiter und so fort. Wie machen wir das aber ganz konkret? Erstens als Grundlage, und das ist sicherlich ein Assets Innovation Hubs, wir investieren im Vergleich zu solchen vergleichbaren Digitallaboren sehr, sehr viel in Foresighting und Market Research. Also wir haben bereits seit 2 Jahren ein eigenständiges Researcher-Team, das bauen wir auch gerade aus, da setzen wir auch die ersten Leute in Asien hin, wo wir jetzt auch gerade hin expandieren. Und die machen
wo
nichts
es ja
anderes.
Richtig abgeht im Gegensatz zu Deutschland.
Absolut, ja. Ausrufezeichen. Und diese Jungs und Mädels machen nichts anderes als systematisch, sagen wir mal, unseren Nährboden, das ist so diese Reisekette von A nach B, zu betrachten und zu schauen, wo wird gerade Fahrt aufgenommen, wo geht Geld hin, ganz, ganz wichtig, wo wird gegründet und wo wird im Gegensatz dazu dicht gemacht, downgesized und so weiter und so fort. Und daraus können wir bereits sehr viele Regungen ablesen, sehr viele, sagen wir mal, Trendbrandherde ablesen, wo in den nächsten Jahren ganz sicherlich etwas entstehen wird. Und das etwas dann mit Leben mit Leben auszufüllen und zu konkretisieren, ist dann Gegenstand der daran anschließenden Teams. Die betrachten das aus einer Partnerschaftsperspektive, aus einer Investmentperspektive und letztendlich auch aus einer Company-Building-Perspektive. Aber Bottomline, Research, Foresighting, und zwar systematisch und ohne den Anspruch, damit Geld zu verdienen, wirklich so als Infrastruktur, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches Asset des Innovation Hubs. Das heißt, wir haben eine gute Vorstellung, wie sich diese Reisekette in den nächsten Jahren entwickeln wird. Vielfach sind das Hypothesen und Bauchgefühle, immer öfter sind es aber auch klar hergeleitete Trends, die sich niederschlagen in Venture Capital Funding, in Gründungsdynamik etc. pp.
Genau, und in der Tat, wenn ich so Research höre, das ist ja in der Tat nur der Startpunkt. Ihr seid eben nicht, das hast du selber gesagt, nicht kein Accelerator, der sich irgendwie extern andere Startups anguckt, sondern ganz ihr wichtig. Baut halt selber.
Genau.
Und das finde ich auch so den spannenden Punkt, den ich auch letztens mit Carsten Tackert von Hilti besprochen habe, der auch sagte, ja, der selber bei BCG so viele Konzerne dabei beraten hat, einen dieser wunderbaren Accelerator oder Innovation Hubs aufzubauen. Und eben im Vorgespräch haben wir gesagt, ja, eigentlich ist das euer Hub ja eigentlich gar kein Hub mehr in dem Sinne, wie man es vielleicht heute verstehen würde, sondern eigentlich ein Product Builder oder eine Product Company. Ihr baut ja tatsächlich selber. Beschreibt mal so ein bisschen, wie so ein Prozess ist. Nehmen wir mal an, eure Researcher aus Asien oder wo auch immer, die sagen euch hier, da ist eine Marktopportunity. Mhm. Bis wohin geht es tatsächlich? Bis wohin baut ihr, wenn ihr nicht investiert zum Beispiel?
Mhm. Also wir haben grundsätzlich 3 Einfallstore, wie Ideen hier reinkommen können. Das erste ist wirklich proaktiv geresearched durch dieses Discover-Team, wie wir es nennen. Der zweite Impulskanal ist der Lufthansa-Konzern. Das heißt, wir haben immer öfter Kollegen aus den Fachbereichen, die an uns herantreten und sagen, ich habe da mal was gesehen, ich habe eine Idee und so weiter. Und da ist immer öfter extrem wertiges Zeug dabei, auf gut Deutsch. Und wir haben die Perspektive Ökosystem. Also jetzt haben wir langsam einen Footprint, wir sind recht bekannt und umtriebig, noch ein ordentliches Netzwerk. Das heißt, immer öfter kommen VCs und auch wirklich einzelne Unternehmer und Business Angels auf uns zu und argumentieren aus der Marktperspektive. Ich habe da was vernommen, ich habe gerade investiert und so weiter und so fort. Ist das nicht relevant für euch? So, aus diesen 3 Perspektiven vernehmen wir Impulse. Diese Impulse gießen wir in Hypothesen, also relativ platt nach Lean Startup, Mehrwerthypothese. Welches Problem wollen wir lösen? Und daran anschließend Skalierungshypothese. Wenn wir das Problem auf eine bestimmte Art und Weise lösen, wie wollen wir es groß machen? Wie skalieren wir das? Und da sind wir ganz knietief im üblichen Tech-Ökosystem-Schnack, Performance-Marketing etc. pp. So, diese 2 Hypothesen versuchen wir mit Leben auszufüllen, indem wir relativ schnell, sehr schnell für Konzernverhältnisse einen Prototypen bauen.
Ja. Was heißt sehr schnell?
3 bis 6 Monate, cool. Ja, inklusive aber initiale Validierung. Also Wow. Das Bauen dauert wirklich ungefähr 3 Monate. Da kommt auch jetzt nichts Sophisticated raus. Ja. Das ist dann erstmal, wie wir sagen, ein bisschen mehr als ein Click-Dummy. Aber wie wir immer sagen, ein bisschen mit Tesa und Prittstift hinten zusammengeklebt. Ganz wichtig, da steht nirgendwo Lufthansa drauf, da ist nicht irgendwo der Kranich drauf. Erstens, weil es einfach den Qualitätsanspruch der Lufthansa nicht gerecht wird. Zweitens wollen wir natürlich auch die Freiheit haben, das ganz schnell wieder abzudrehen, wenn es nicht funktioniert. Das heißt, es ist immer neutral gebrandet. Ja. Es funktioniert so in der Kernmehrwertvermittlung so gerade. Ja. Und drumherum ist es alles fake it till you make it, ja, auf gut Deutsch. So, wir bringen das raus. Das kann eine App sein, eine Website. Das kann auch vielfach wirklich ein Sammelsurium von Mockups sein. Hauen Reichweite drauf. Auch hier ganz klassisch Performance-Marketing, Facebook, Google, immer öfter LinkedIn im Geschäftsreisen-Kontext. Und schauen einfach, ob wir diese 2 initialen Hypothesen in irgendeiner Form validieren können. Ja, gibt es da irgendein Engagement, was wir vernehmen können? Oder kommt es überhaupt nicht an? Und wenn wir ein Engagement vernehmen, versuchen wir es ganz klassisch Build-Measure-Learn-mäßig sukzessive zu verbessern und so langsam ein annehmbares Produkt draus zu machen. Und das dauert in der Regel 6 Monate. Wenn der Konzern involviert ist, stellen wir es auch ein bisschen bisschen länger, aus guten Gründen. Und am Ende müssen wir einfach uns in die Augen schauen und sagen, so ja, wir wollen das weitermachen. Dann müssen wir sozusagen unseren internen Venture Capital Fund und dafür Funds freiräumen. Oder nein, und da gibt es zwei Wege. Einmal Ausstieg, wir cutten das, nächstes Thema. Oder nein, wir gehen die Hypothese mal von der anderen Seite an und versuchen vielleicht einen anderen Prototypen zu bauen und so weiter. Und das ist so der übliche Prozess. Und wenn wir es bejahen und sagen, da ist irgendwie Musik dahinter, da ist mehr als ein bisschen initiales Engagement, ist auch Geld dahinter, dann haben wir erstmal die Möglichkeit, eine Art Seed-Vehikel intern, nennt sich IGB, Innovation Growth Board, einzubeziehen. Dort können wir bis zu 500.000 Euro, also eine gute Berliner Seed-Runde, erstmal raisen, wenn du so willst. Mit diesem Geld das Thema weiter validieren, weiter substanzieller ausstanzen, wenn du so willst. Wenn es dann immer noch fliegt und wir wirklich dann schon mit einem sehr klaren Business Case in der Hinterhand das Gefühl haben, das ist eine eigenständige Firma wert, das wollen wir ausgründen, dann müssen wir A, Vorstand etc. pp. Einbeziehen, dann gibt es einen klassischen, breiten Konzernprozess. B, haben wir dann nochmal so eine Art Growth Vehicle, nennt sich Lufthansa Digital Fund, und da können wir nochmal bis zu 5 Millionen Euro, also auch hier so eine gute deutsche Series A raisen, um das Thema dann auszugründen und wirklich nachhaltig im Markt zu positionieren.
Wie viele Ideen, du sagtest gerade, manche müsst ihr auch wieder verwerfen. Viele, die sich, glaube ich, nicht täglich damit beschäftigen, können sich gar nicht vorstellen, wie viele Fehler man machen muss, bevor mal eins dabei ist, was gut funktioniert. Wie viele Ideen habt ihr als in den letzten Jahren verworfen und wie viele habt ihr bejaht?
Ich glaube, wir sind da in der üblichen Venture-Capital-Quote unterwegs. Ne? Also wir haben so 10 Würfe, eins davon wird was und mündet auch in eine Ausgründung pro Jahr. Dann haben wir eins, das ist so, ja, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Da müssen wir nochmal gucken. Ja. Und der Rest ist ganz klar dann spätestens nach 6 Monaten in der Regel dann von den Maschinen gecuttet, ja, und stirbt vorläufig zumindest den Tod. Ja. Also wirklich eine Idee auf 10 Würfe bleibt haften und wird von uns länger als 12 Monate verfolgt.
Okay, jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Thema dieses Podcastes, so ein bisschen die People-Perspektive. Wenn man jetzt so einen Konzern so transformiert, wie es ja auf eine etwas, also wie ich finde, sehr, sehr spannende und etwas andere Art und Weise macht, hat man ja auch, könnte ich mir vorstellen, den Vorteil, dass man nicht ganz so viele Leute dabei auf dem Weg verlieren muss. Also eine Deutsche Bank zum Beispiel kommt ja immer wieder, und Siemens und Co. müssen immer auf der einen Seite ganz, ganz viele Menschen entlassen und auf der anderen Seite ganz viele Menschen einstellen. Natürlich gibt es das mit Sicherheit auch mal partiell bei der Lufthansa, aber zumindest grassieren da jetzt nicht diese ganz krassen Zahlen. Ist das auch so, dass es als weniger Angst, also wird Digitalisierung bei der Lufthansa weniger angstreich wahrgenommen als in anderen Konzernen, sofern du den Vergleich sehen kannst?
Zumindest sind wir in einer besseren Position, das weniger angstreich zu transportieren und zu erklären, weil, wie du auch eben schon mit Axel Springer Beispiel angeschnitten hast, wir da so ein bisschen weiter weg sind. Ja, es ist eine verhältnismäßig geschützte Branche, es ist eine durch und durch regulierte Branche, vielfach von proprietärer Technologie durchtriebene Branche. Dementsprechend sind die Barriers to Entry für diese viel zitierten digitalen Disruptoren definitiv höher als jetzt beispielsweise im Handel, im Mediensektor und so weiter. Das heißt, wir haben den Luxus, da einen etwas längeren Anlauf nehmen zu dürfen und die Belegschaft, das Mindset des Konzerns und auch unsere strategische Ausrichtung substanzieller und auch über einen längeren Zeitraum hinweg drauf vorzubereiten. Ja. Da sind andere Branchen, wo schon der Vorgarten ganz klar brennt, sicherlich in einem anderen Drang unterlegen. Ja. Dahingehend sind wir einfach als Branche wirklich gerade noch in einer, ich will nicht sagen bequemen Position, aber einer verhältnismäßig verdaulichen Position. Und deswegen versuchen wir auch ganz klar, die Chancenperspektive hochzuhalten und auch die Leute peu à peu auf dieses Thema anzuspitzen, zu inspirieren, auch dieses Mindset und auch dann das konkrete Handwerkszeug in den Laden zu tragen, anstatt jetzt schon in Bedrohungsszenarien zu kommunizieren und dieses klassische Bild, ja, wir werden wegdisruptiert und wir haben noch 5 Jahre oder x Jahre und so weiter zu erzählen. Also da ist noch so ein bisschen eine gewisse Latenz im Aviation-Kontext unterwegs und da ist in keinster Weise der Vergleich realistisch zu Financial Services oder zu Medien oder zu Handel, wo, wie gesagt, schon der Vorgarten ganz klar am Brennen ist.
Geht denn der gesamte Lufthansa-Vorstand, also mit Sicherheit, sonst würde es dieses Hub nicht geben, aber geht der gesamte Vorstand bei diesem Digitalthema total mit? Also da sitzen ja viele, auch ältere Herren, wenn ich das mal so sagen darf, aus unserer Perspektive, die, kann ich mir vorstellen, sehen das vielleicht manchmal ein bisschen als merkwürdig. Ich meine, in unserer Branche hier im Digitalbereich in Berlin werden momentan absurde Gehälter gezahlt in großen Teilen. Wie kommt sowas so an? Wie viel Erklärungsbedürfnis hast du da?
Es kommt drauf an, wie so oft. Also grundsätzlich sind die da, glaube ich, offener, als man vielfach vermuten vermag. Gleichwohl natürlich auch immer öfter oder nach wie vor zumindest kritisch, was auch in Ordnung ist, weil im Kern betreiben sie eine Airline-Gruppe, die sehr gut funktioniert, in einer Branche stattfindet, die sehr konstant überdurchschnittlich wächst und dementsprechend auch noch im Kerngeschäft eine große Zukunft hat. Also es ist nicht so, dass wir in 5 Jahren nicht mehr fliegen werden. Und dementsprechend ist es vollkommen okay, dass sie immer noch sehr stark aus einer Kerngeschäftsbrille und aus dem Hier und Jetzt argumentieren. Nichtsdestotrotz, klar, die Auffassungsgabe ist immer wieder ein Thema und die hat sich in den letzten 5 Jahren, seitdem wir dabei sind, ob das jetzt eine Korrelation ist oder nicht, will ich jetzt nicht beurteilen, vielfach verbessert und nicht zuletzt dafür gesorgt, dass wir sehr viele Premieren im digitalen Kontext in der Lufthansa feiern konnten. Also wir waren die erste Airline 2014, die beispielsweise wirklich eine Market Standard API gelauncht hat. Ja, heute haben 4% aller Airlines eine API, das ist nicht der Rede wert. Wir haben das erste wirklich nennenswerte digitale Company Building mit einem signifikanten Funding dahinter im Airline-Kontext weltweit auf die Beine gestellt. Wir haben als erste eine solche Einheit ins Leben gerufen, die auch bis heute branchenweit mehr denn je als Speerspitze verstanden wird und so weiter und so fort. Also wenn der Benchmark die Aviation-Industrie ist, sind wir überdurchschnittlich auffassungsbereit und auffassungsfähig im Vorstand, ohne Frage, und auch in den Levels darunter. Wenn wir uns jetzt, wie gesagt, mit den etwas stärker bedrohten Industrien vergleichen und Benchmarken, Medien, Handel etc. pp., ist das sicherlich noch ein ordentliches Delta. Ja, aber auch hier, wir haben halt noch ein bisschen Zeit, wir können uns noch freischwimmen und uns hier und wieder auch leisten, nicht ganz so mit dem Kopf durch die Wand zu laufen, wie halt in anderen Industrien. Aber grundsätzlich ist die Tendenz eine extrem positive und wir haben mittlerweile halt, sag mal, institutionalisierte Plattformen, wie zum Beispiel ein Gremium namens Digital Executive Board, wo der Vorstand regelmäßig am Tisch ist und dafür antritt, Digitalthemen mit uns zu diskutieren. Das gab es halt vorher nicht. Das musste halt dann stattfinden, wenn gerade die Gelegenheit dafür da war. Und dementsprechend war es auch schwieriger. Jetzt gibt es Regeltermine, jetzt gibt es eine Digitalstrategie, die ganz klar über alle Innovationshorizonte hinweg bis hin zum Übermorgen Ambitionen äußert und niederschreibt. Und jetzt gibt es auch mehr denn je auch in der Lufthansa, Digital Minded Talent, was auch befähigt ist, diese Dinge anzugehen. Und da haben wir in den letzten 5 Jahren definitiv einen Riesensprung gemacht. Also da ist das Glas mehr als halb voll.
Das heißt aber auch bei Gehältern, also um noch einmal auf diesen Punkt zurückzukommen, ich meine, ein guter Programmierer verdient leicht 80.000. Ja. Im Online-Marketing ist es fast noch krasser. Die guten Data-Driven Online-Marketeers sind ganz schnell im 6-stelligen Bereich. Gehälter, und das merke ich immer wieder, die auf Konzernseite, obwohl Konzerne eigentlich die sind, die immer vermeintlich gut zahlen, die vollkommen, wo die mit den Ohren schlackern und sagen, das kann doch gar nicht wahr sein. Als ich noch so und so weiter. Und dann kommt die Geschichte, Papi erzählt aus dem Krieg, in Anführungszeichen. Also komme ich mir manchmal auch schon vor. Da hat nie jemand gezuckt bei Gehältern?
Regelmäßig bis heute.
Okay.
Diesen Thema. um es ganz offen zu spielen, also wären wir an die Gehaltsbände der Lufthansa gebunden, könnten wir nicht stattfinden. Das heißt, die Leute, die wir haben, könnten wir nicht attracten. Ja. Damit geht einher, dass wir eben aus allen HR-Prozessen und auch Gehaltsbändern der Lufthansa Group zum Glück ausgenommen sind.
Ja. Ah, okay.
Und natürlich ist das eine fortwährende Diskussion, die bis heute stattfindet, auch im Jahr 5, die auch nochmal ein bisschen weiter zu spinnen ist in Richtung, geben wir Anteile aus, wenn ja, wie viele und so weiter und so fort. Also das ist ganz klar ein Thema, wo wir immer noch groß argumentieren müssen und wo wir immer Sonderrechte, Extrabürste und so weiter verhandeln müssen, weil wir sagen, ansonsten kriegen wir diese Leute nicht. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Also wenn wir uns hier in Gehaltsbänder eines DAX 30 reinpressen, weil es die Governance erstmal so vorsieht, wird das Ding so nicht funktionieren. Das ist zum Glück angekommen, ist aber jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Da haben wir immer noch regelmäßig tatsächlich Reibung und Diskussion rund um das Thema.
Okay, wenn ihr komplett losgelöst seid von den HR-Prozessen von der Lufthansa, wie rekrutiert ihr?
Ich glaub,
oder was für Prozesse habt ihr?
Wir rekrutieren nicht anders als jeder nennenswerte Tech-Player in Berlin, sage ich mal. Also es machen sehr, sehr viel Active Sourcing. Wir investieren extrem viel in wirklich Relationship-Building und Maintenance und Netzwerken. 99% von uns kommen aus diesem Ökosystem. Wir haben genau einen Lufthansiaten an Bord.
Oh, wow, okay. Oh, genau. Wie fühlt der sich denn?
Der fühlt sich gut. Ist der Chief Digital Officer der Lufthansa-Gruppe, der auch hier in der Geschäftsführung ist. Der kommt aber auch ursprünglich zumindest peripher aus diesem diese Ecke. Er hat okay. mit Flo Heinemann schon mal gegründet, kommt von der WHU und so weiter. Also so ein bisschen im Mindset immer noch, irgendwo wahrscheinlich auch mit uns. Ja. So, wir haben Leute quasi aus diesem Ökosystem und dementsprechend ist auch unser ganzes, sag mal, unsere People and Organization Thematik total am Markt ausgerichtet. Wir machen sehr viel Active Sourcing, wir laufen auf Events rum, wir gehen sehr viel über persönliche Netzwerke. Fast alle Key Hires haben wir eben über persönliche Netzwerke gezogen. Ja, ich kenne jemanden, der kennt jemanden und so weiter.
Und wenn gar nichts mehr geht, ruft man Christoph Bornstein.
Ansonsten Christoph Bornstein oder D-Level immer öfter.
Genau.
Ja, ganz wichtig. Und sehr, sehr wenig über den klassischen Weg, der eher in der Lufthansa stattfindet. Also wir machen keine Anzeigen, wir machen keine Recruiting Days freilich, wir machen keine Referral-Programme und so weiter. Ne? Also es ist sehr viel Active Sourcing, sehr viel Netzwerk, wird auch nicht anders funktionieren. Ja? Also Gründerszene, Stellenanzeigen, allen Ehren, aber die Leute, die wir haben wollen, das ist schon eine sehr spitze Zielgruppe, weil wir irgendwo zwischen Konzern und Tech-Ökosystem suchen, die meldet sich in der Regel nicht. Und die fünf Leute, die es da überhaupt gibt in Berlin, da musst du schon drum kämpfen und die musst du quasi von der Seite irgendwo holen. Und Punkt, ja. Und unsere oberste HRlerin kommt von Lisara. Dementsprechend ist das auch so das Mindset, was wir hier kultivieren. Und die Leute, die wir holen, sind wiederum auch nichts anderes gewohnt. Ja, die kommen von Project A, die kommen von Zalando, die kommen von ProSiebenSat.1 und anderen, die dann eher ein bisschen näher am Tech-Thema drin sind. Und die wurden auch noch nie anders recruited, auch noch nie anders angesprochen. Das heißt, wir machen keine Assessment Center, wir machen keine Recruiting Days etc. pp.
Dieser War for Talent, in dem ihr euch ja nun auch bewegen müsst, weil du sagst, ihr habt spezielle Profile, die auch viele andere haben wollen. Eure HR von Lisara kann ich mir vorstellen, dass die auch ein, zwei andere Anfragen hatte. Wahrscheinlich eine auch von uns. Wie geht ihr damit um? Also welchen Stellenwert hat das Thema People bei euch und wie gebt ihr dem Ausdruck?
Auch wenn es so ein bisschen generisch klingt, das ist der absolute Kern, der Kernpfeiler. Also das ist auch ein wesentlicher Teil unserer Kosten. Ja, das heißt, alleine deswegen ist das schon extrem präsent. Und es ist, wie eben schon angeschnitten, regelmäßiger Gegenstand der Diskussion, wo wir uns halt sehr viele Freiräume erkämpfen und auch erkämpfen müssen und weiterhin wollen. Ja, sei es in finanzieller Natur, sei es beim ganzen Thema Incentivierung bei Ausgründung, bis hin zu, wie sieht eben der Recruiting-Prozess aus und welche Perks geben wir, welche Packages schnüren wir. Ja, da verlangen wir schon dem Konzern sehr viele Extrawürste ab und da kämpfen wir auch vehement für, weil wir ansonsten einmal mehr nicht stattfinden können. Also extrem hoher Stellenwert. Wir investieren extrem viel in, sag mal so, Culture Forming Activities. Wir versuchen, die Leute durch Fortbildung, sonstige Retention Maßnahmen möglichst lange zu halten, was zunehmend schwer wird. Wir haben 230 Digitallabore in Deutschland und die kloppen sich alle um dieselben fünf Leute, wenn du so willst.
Ja. Ja.
Und wenn Corporates eins vielfach haben, dann ist es Geld. Das heißt, das ist auch ein schwieriges Marktumfeld, was Gehälter angeht, wie auch schon eben angeschnitten. Und dementsprechend behüten wir und entwickeln wir die Leute mit großer Hingabe und auch großem finanziellen und zeitlichen Aufwand. Ansonsten wird es hier nicht funktionieren.
Gab es mal einen Fehlhire?
Oh ja, einige. Auf jeden Fall, gerade in dieser Lernphase, ja. Also wir sind jetzt 5 Jahre unterwegs. Die ersten 3 Jahre waren qua Auftrag explorativ. Das heißt, diesen Monat links laufen, nächsten Monat rechts und so weiter. Sehr viele Moving Targets, will ich mal sagen. Und da war das Management von Erwartungshaltung eine Riesenherausforderung. Ist es bis heute? Mittlerweile ist es deutlich eher ein sicheres Fahrwasser. Aber wir waren halt gerade so im Zenit des Innovation Hubs in dieser Explorationsphase. Super volatil und das hat natürlich Leute verheizt, ja, und das haben wir vorweg nicht gut abgefedert, nicht gut erkannt und fernab davon hat man natürlich links und rechts auch mal daneben gegriffen und war zum Beispiel geflasht von großen Namen am Lebenslauf, stellenweise auch guten Referenzen, die sich als nicht ganz so substanziell erwiesen haben, aber ich glaube, das ist vollkommen normal und passiert auch dem Besten links und rechts, also da sind wir super entspannt, solange wir da was draus lernen konnten und unseren Prozess und unsere Cultural Schablone insbesondere auf der Basis schärfen konnten, war es am Ende auch nicht irgendwo ein Verlust, sondern wir haben da schon irgendwie versucht, mal was Positives rauszuziehen und eben unseren Prozess und unsere Vorstellung vom idealen Mitarbeiter fortwährend zu kalibrieren.
Jetzt hast du gerade angesprochen, gerade am Anfang habt ihr natürlich auch mal, greift man auch mal daneben, klar, da hat man auch ganz häufig, da heiert man lieber, bevor man niemanden heiert, irgendjemanden.
Absolut,
in Anführungszeichen. Ja. Welche Wachstumsschmerzen gibt es denn oder gab es jetzt in den letzten Jahren bei euch sonst auf People-Seite?
Mhm. Also erstens generell die klassischen Wachstumsschmerzen. Wir sind so ein kleines Team, wir sind jetzt 30 Mann. Das ist für ein Lab jetzt schon oberes Mittelfeld, ja. Für High Growth Startup Berlin noch sehr klein. Nichtsdestotrotz allein schon der Sprung von 15 auf 30, das ist in der vollen Bandbreite die übliche Herausforderung. Jetzt gehen wir in die nächste.
Was ist denn die übliche Herausforderung? Du hast es jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber für alle, die, also wir sind jetzt 14, von daher und haben jetzt gerade 4 geheiert. Jetzt bin ich gespannt, was ab 15 kommt.
Ein wesentliches Thema zum Beispiel Kommunikation. Ne? Also du kultivierst natürlich in dieser kleinen Runde am Anfang so eine Basisdemokratie. Jeder kriegt alles mit, jeder darf mitreden, jede Meinung wird wertgeschätzt, jede Meinung findet statt. Das ist auch weiterhin sicherlich der Geist, den wir kultivieren. Realistisch kriegen wir es nicht mehr in 100% der Fälle hin. Das heißt, man muss auch akzeptieren, dass bestimmte Dinge an einem vorbeigehen und dass man nicht überall seine Meinung reingeben kann und sie auch gewürdigt bekommt. Ja, klar, so, das soll niemals irgendwie umkehren in so eine Diktatur, um Gottes Willen. Ja, aber der Effizienz halber und der Fokussierung halber, die wir uns jetzt hier auf die Fahne schreiben, müssen wir die Leute darauf polen, dass sie eben mehr denn je eher in ihrem Bereich unterwegs sind und nicht immer auf der Metaebene mitsprechen können und sollen. Die sollen sich nämlich auf das fokussieren, wofür wir sie dann auch eingestellt haben, wo sie auch gut sind und extreme Expertise aufbauen. Das ist zum Beispiel so ein Thema Kommunikation. Fortwährende Herausforderung sind wir, glaube ich, mehr denn je eingespielt, aber auch noch nicht fertig gebacken. Also da gibt es noch, das eine oder andere Delta auszufüllen. So, Thema Kommunikation. Zweites Thema auch ganz klassisch, so der kulturelle Stretch. Ja, die erste Truppe ist noch sehr homogen. Wir haben auch hier Thema Kommunikation, klar, sag mal, nahegelegte Werte, einen klaren Track, den wir gemeinsam irgendwie auch austrampeln, wenn du so willst. Irgendwann kannst du das nicht mehr auf Kurs halten. Ja, irgendwann kommt ein Charakter rein, der ist fachlich super gut, der ist kulturell an eigenen Punkten kompatibel, an anderen nicht. Willst du ihn deswegen absagen? Nein, weil die Organisation natürlich auf einer fachlichen Ebene wachsen muss. Und da fängst du an, die Kultur so ein bisschen zu stretchen, stellenweise auch ein bisschen zu iterieren. Das ist auch okay. Das musst du aber einmal mehr kommunikativ begleiten und übergeordnet dich irgendwo im Rahmen halten. Das darf jetzt nicht so ruckartig passieren. Das muss halbwegs eingeführt werden, erklärt werden und so weiter. Also dieser kulturelle Stretch ist auch eine ganz, ganz wesentliche Herausforderung. Und C, ganz klassisch, die üblichen Phänomene, da kommt sowas wie eine kleine Silo-Denke rein. Die ersten Teams formieren sich, die sagen, Scheuklappen auf, ich mach das und du machst deins, ja. Redundanzen entstehen, Informationsasymmetrien, Synergien, die eigentlich augenscheinlich sind, sind jetzt nicht in der täglichen operativen Realität gehoben und so weiter. Und das fängt gefühlt schon so ab 20 Mann, 25 Mann, 3-4 Teams an und verstärkt sich dann fortwährend. Und das ist so die nächste Bewegungsprobe. Jetzt sind wir 30, jetzt haben wir 2 Offices im Ausland eröffnet, sehr weit weg, in Singapur und Shanghai. Und da nochmal den Schulterschluss hinzukriegen auf 10.000 Kilometer Entfernung, insbesondere kulturell, das Thema Informationsasymmetrie halbwegs klein zu halten und so weiter, das ist nochmal a whole nother animal. Und das ist so die nächste Bewegungsprobe, die wir haben, so in Richtung 40 und noch mehr Employees dann im nächsten Jahr.
Jetzt hast du gerade das spannende Thema angesprochen, dass sich Silos bilden. Das kennt ja jedes Unternehmen. Bei den Corporates gibt es diese Silos und da wird versucht, sie aufzubrechen. Der erste Schritt ist ja zu erkennen, dass es überhaupt Silos gibt oder dass sich gerade Silos bilden. Wie gehst du denn damit um? Du hast ja nun schon Companies aufgebaut, die größer als 30 waren. Wie gehst du denn damit um, wenn solche Silos entstehen? Wie löst du die möglichst schnell wieder auf?
Da gibt es ein paar naheliegende Geschichten, da hat sich jetzt nichts Neues, also wirklich Kommunikation hochhalten, Plattformen für Kommunikation auch institutionalisieren, ja, also wirklich diesen fortwährenden Austausch hinkriegen, auch ferner von Slack, ja, super wichtig. Mhm. Versucht die Leute in einen Raum zu kriegen, versucht da irgendwo den kleinen gemeinsamen inhaltlichen Nenner herauszuarbeiten, der alle dann doch irgendwo auch inhaltlich an den Tisch bringt, super wichtig. Das zweite ist auch relativ naheliegend, natürlich auch versuchen, diese Interaktion und diese synergetische irgendwo in den Zielen zu verankern. Also wir haben OKRs und jedes Team hat einen synergetischen O, wenn du so willst, ja, wo die KRs klar darauf gemünzt sind, mit dem jeweils relevanten, inhaltlich relevanten Peer zu interagieren und gemeinsam Dinge zu produzieren. Das heißt, das ist ganz klar dann Teil der Zielvereinbarung und das wirkt, weil die Leute sich natürlich und naturgemäß an der Zielvereinbarung ausrichten. Das ist so das andere Extrem, also wirklich formal festhalten und am Ende des Tages, auch hier so abgedroschen das klingen mag, du brauchst natürlich eine Kultur, die das halt auch embraced und befeuert, Leute zusammenbringt und sehr stark darauf achtet, dass wir hier nicht nur in unseren innerlichen Silos das Dasein fristen, sondern auch Bock haben, abends zusammen was zu machen, zusammen wegzufahren, Teamtrips, Offsites etc. pp. Das ist dann so ein bisschen der soziale Klebstoff, der immens dazu beiträgt, dass die Leute auch über den Tisch und über die Abteilung oder sowas hinweg miteinander sprechen und arbeiten.
Da kommen dann auch die aus den ausländischen Offices.
Ganz genau. Ja. Und das müssen wir noch beweisen, dass wir das hinkriegen. Das ist jetzt quasi die neue Herausforderung. Und auch wenn wir irgendwo sehr nah am Thema Fliegen dran sind, ist es trotzdem sauschwer, die Leute regelmäßig hier zu haben, uns wiederum regelmäßig vor Ort zu haben und fernab davon mit Videoconferencing und Skype-Calls und so weiter, sowas wie einen menschlichen Draht zu kultivieren. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Bin ich super optimistisch. Achten auch extrem bei der Auswahl der Leute drauf, dass sie das mittragen und auch Bock haben, mir ins Ungewisse so ein bisschen mitzugehen, die nächsten 6 bis 12 Monate. Aber den eigentlichen Beweis müssen wir noch erbringen. Also da sprechen wir nur mal in einem Jahr, ob das funktioniert oder nicht funktioniert hat.
Cool. Ich komme gerade von einem Startup, wo der Gründer erzählt hat, dass er in jedem Gespräch, was er mit einem Bewerber führt, immer wieder seine Werte runterbetet, damit jedem klar ist, worauf er oder sie sich einlässt. Was sind deine 3 obersten Werte, nach denen du arbeitest? Also nicht Company Core Values quasi, sondern deine eigenen.
Mhm. Also ganz, ganz wesentlich, und da haben wir, also da habe ich starke Überschneidung mit den Werten des Innovation Hubs.
Das hätte mich jetzt auch fast gewundert, wenn du das nicht
total
geprägt hättest.
Total, absolut. Adaptiveness, ja. Also wir sind in einem unglaublich volatilen Umfeld und diese Denke, ich plane jetzt mal auf 1-2 Jahre, das ist vollkommen obsolet im Jahr 2019 und du musst, ob du es willst oder nicht, extrem anpassungsfähig und auffassungsfähig sein. Ja, das heißt, es ist vollkommen okay, dass man Kurven fährt. Früher hat man das so schnell als Chaos abgestempelt und mangelnde strategische Ausrichtung. Ich glaube, das ist ein Riesenasset, wenn man eben auffassungsfähig und wandlungsfähig genug ist. Und das meine ich gar nicht auf so einer kulturell-inhaltlichen Ebene, sondern ganz konkret in der operativen Realität. Ich muss damit klarkommen, Montag, Dienstag eine Sache zu machen, Mittwoch, Donnerstag vielleicht was gänzlich anderes. Ja, und das ist, glaube ich, so der Rhythmus der New Work-Generation und insbesondere im Tech-Kontext ganz klar der Rhythmus, mit dem man sich engagieren muss. Und das clasht natürlich inhärent auch mit der klassischen Corporate-Denke. Und das ist auch ein wesentlicher kultureller Stretch, den wir in Richtung Lufthansa haben und den wahrscheinlich alle Digitallabore in Richtung ihrer jeweiligen Mutter haben. Also Adaptiveness, super wichtig. Zweitens, und das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Wert von mir persönlich, der auch hier Niederschlag findet, einmal mehr, also ein bisschen Thought Leadership. Also klar, wir können nicht immer die Besten sein, wir können nämlich nicht immer alles wissen, aber wir haben schon den Anspruch, deutlich mehr als gefährliches Halbwissen zu kultivieren. Das hat auch die längste Zeit, das hätte die längste Zeit ausgereicht, gefährliches Halbwissen. Ja, mal ein paar bunte Bilder, die üblichen Buzzwords und so weiter.
Die ersten, sitzen bei McKinsey.
Genau. Ja, das hast du gesagt.
Da sitzen auch sehr viele schlaue Menschen.
Aber absolut, absolut. Wir sind große Fans von McKinsey und allen anderen Beratungen sowieso. Das hat aber in den ersten Jahren dieser großen, vermeintlich disruptiven Welle total ausgereicht, ja. Und wir haben relativ schnell gesagt, wenn wir so hier diese Themen anfassen, dann haben wir den Anspruch, da ein ganz klarer Experte zu sein. Also wir wollen der Thought Leader sein innerhalb der Lufthansa Group für das Thema Travel und Mobility Tech. Das haben wir ganz klar geschafft. Da ist ein Riesenhaken hinter. So ziemlich alle Themen in dem Kontext, die irgendwie an den Konzern herangetragen werden, landen auf kurz oder lang bei uns. Und man bittet uns um unsere Expertise und nicht um die proforma Absegnung von irgendeinem Schritt. Der nächste Schritt ist, diese Thought Leadership weiter außerhalb der Lufthansa zu kultivieren, weil wir extrem draus zerren, talentmäßig, opportunity-mäßig. Also wir kriegen Angebote von VCs, von Seriengründern, die gerade was aufziehen wollen im Travel-Bereich und so weiter, die nur an uns herangetragen werden, weil die Leute uns authentisch abkaufen, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Und das ist im Corporate-Kontext alles andere als selbstverständlich, zumindest was die Digitalisierung angeht, also Thought Leadership, ganz, ganz wichtig. Und am Ende des Tages ist eine gewisse, und das bricht wahrscheinlich mit dem ersten Wert der Anpassungsfähigkeit, du musst trotzdem nicht irgendwo einen gewissen roten Faden kultivieren, eine gewisse Kontinuität haben.
Auch im Lebenslauf?
Auch im Lebenslauf, jein. Ja, ja, ich glaube, also zum Beispiel mein Lebenslauf ist sehr zickzackmäßig, zumindest was die Themen angeht. Also ich habe im Kosmetikbereich was gegründet, ich habe einen SEO-Kontext was gegründet und so weiter. Solange ich das in einen klaren Kontext setzen kann und auch erklären kann, wo da die gemeinsamen Nenner waren, ist das vollkommen fein.
Ich dachte jetzt eher an die Jobhopper.
eine Jobhopper.
Die irgendwie ein Jahr, wie sagen die so häufig ja, ein Jahr bei McKinsey, dann mal ein Jahr bei Olli und dann.
Die klassische Berliner Krankheit, wenn du so willst.
Ja, ja.
Nee, das ist tatsächlich eher, ich will nicht sagen Red Flag, aber das ist schon etwas, wo wir zusammenzucken. Das sehen wir sehr oft und das hat auch meistens einen Grund, wieso das die Leute tun. Ja. Klar, die übliche Story ist dann, ich möchte möglichst viel aufsaugen und sehen. Das ist auch okay. Die explorative Phase sei jedem zugestanden, die hat mir auch. Ab einem gewissen Grad erwarten wir schon eine gewisse Kontinuität und zumindest einen klaren, klar umrissenen roten Faden. Und das ist wahrscheinlich der dritte Wert. Ne? Also irgendein Narrativ musst du in deiner Karriere haben und das musst du auch authentisch vortragen können und da musst du auch authentisch was mitgenommen haben entlang dieses Narrativs. Also gewisse Kontinuität, Beständigkeit, zumindest im Kern. Ja? Das muss nicht inhärent brechen mit dem geäußerten Anspruch der Anpassungsfähigkeit, muss man vorbringen. Und auch das ist, obwohl der Innovation Hub links und rechts echt ausgebrochen ist in den letzten 5 Jahren ganz bewusst, etwas, was ich hier ganz klar sehen würde. Also im Kern machen wir immer noch das, wofür wir 2014 angetreten sind. Die Vehikel, die Formate und stellenweise auch die Leute und die Profile, die wir da suchen, haben sich aber verändert. Ja, aber wir können erklären, wieso und mit welchem Ziel und wir können da auch eine gewisse Entwicklung verargumentieren, glaubwürdig verargumentieren.
Wie stellst du denn sicher, dass die Leute in diese Kultur passen? Also jetzt kannst du im Recruiting, wie gesagt, wie der Gründer in jedem Gespräch deine Werte runterbeten. Was stellst du denen für Fragen, um herauszufinden, ob die dazu passen?
Du, ich glaube, da sind wir jetzt relativ, ich will nicht sagen generisch unterwegs, aber üblich unterwegs. Wir haben da nicht irgendwo die vollendete Wahrheit oder die Weltformel des Cultural Fit gefunden. Wir investieren extrem viel Zeit erstmal generell in den Interviewprozess fernab des Fachlichen. Also wir gucken, dass wirklich Leute, die fachlich mit der jeweiligen Person eigentlich nichts zu tun haben, mit dieser Person Zeit verbringen. Ja? Also wir haben teilweise 2 bis zu 3 Cultural Fit Runden, haben aber nur eine Professional Fit Runde,
oh, wow,
inklusive eines Cases. Ja?
Okay.
Die steht am Anfang und der Cultural Fit am Ende des Tages muss auch überwiegen. Das heißt, bei einer Person, die 100% Professional Fit hat, wir aber begründete Restzweifel mit dem Cultural Fit haben, würden wir in den meisten Fällen nicht nehmen tatsächlich. Und das haben wir auch schon vielfach zähneknirschend nicht gemacht, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, die passt jetzt wie die Faust aufs Auge auf die Job Description, aber kulturell gibt es eine gewisse Dissonanz. So,
das ist aber tough. Ja.
Ja, absolut. Glaube aber, dass das der richtige Weg ist, ja,
sehr
ganz
konsequent,
klar, nach wie vor. Und ja, aber zurück zu den Mitteln und Werkzeugen. Ganz klar, viele Interaktionen mit Leuten, die eben keinen fachlichen Bezug haben, ganz wichtig. Wirklich, wir haben elendlange Interviews. Ich glaube, wenn du die Leute fragst, wenn die sagen, super Prozess, sehr strukturiert, sehr professionell, aber stellenweise auch echt intensiv und durchaus lang, zumindest im Vergleich zu anderen Corporate Innovation Labs. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind jetzt 5 Jahre unterwegs und wir haben auch echt einen ordentlichen Durchlauf hier gehabt. Wir haben sehr, sehr viele Leute gesehen und natürlich haben wir irgendwo eine Expertise aufgebaut und ein gewisses Bauchgefühl und das haben wir geschärft, das haben wir versucht für uns einmal strukturiert runterzuschreiben. Ja, es gibt so eine Hiring Scorecard und da gibt es jetzt schon zumindest, was die Rahmenbedingungen angeht, ein sehr klares Verständnis, was wir auch über alle hier gelegt haben. Also es ist sehr aligned, ja, und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Und last but not least muss man, glaube ich, auch akzeptieren, dass du dann immer 30% plus Unschärfe hast und auch immer eine Wette angehst. Und das ist auch vollkommen okay, solange es nicht regelmäßig eben im Totalverlust mündet.
Toll. Also klingt nach einem extrem guten Prozess. Ich stelle so häufig die Frage, was ist dein Erfolgsrezept? Ich glaube, ganz viele, die jetzt zugehört haben, werden das schon gesehen haben. Du bist ein unfassbar schneller und wacher Kopf. Aber was glaubst du denn so? Ich versuche die Frage mal ein bisschen umzumünzen, so in Richtung, wie du dich strukturierst. Also es kann ja jemand noch so, sag ich mal, intelligent und schnell im Kopf sein, wenn am Ende irgendwie das trotzdem in einem Chaos mündet. Wie strukturierst du und dich deinen Tag, deine Woche, deinen Monat bei all dem, was ihr hier gerade vorhabt? Was mit Sicherheit nicht ein wahrscheinlich klassisch 8 Stunden am Tag zu schaffen ist.
Gute Frage. Also vorweg vielleicht, also Erfolg klingt immer so formvollendet, ja. Also wenn das die Definition ist, bin ich wahrscheinlich noch nicht wirklich erfolgreich, sondern irgendwo bei 20-30%. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich bestimmte Habits und auch Strukturen, was für mich extrem wichtig ist, die irgendwo zumindest die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Und Thema Struktur, also ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein überdurchschnittlich strukturierter Mensch, das schreibt man mir zumindest zu, von links und rechts.
Das hört man auch ein bisschen.
Vielen Dank. Ja. Das sehe ich auch ganz klar als Asset. Ja. In dieser doch sehr auf Tempo und mit dem Kopf durch die Wand gemünzten Industrie. Das bessert sich, das hat sich in den letzten 5 Jahren immens gebessert. Es gibt immer öfter Leute, die extrem strukturiert ans Thema rangehen. Aber nichtsdestotrotz ist das schon immer noch eine Community, die dann doch sehr halt wasserfallmäßig mäßig arbeitet, sagen wir es mal so. Und Thema Struktur und auch und Struktur des Tages, also ich versuche grundsätzlich einen Tag so in vier Buckets einzuteilen, so also früh morgens, ich mache da kein Yoga, Meditation, was auch immer jetzt, glaube ich, erwartet wird und echt jetzt das neue Schwarz ist. Nee, ich nutze früh morgens eigentlich, um so ein bisschen meine Nebenkriegsschauplätze abzufrühstücken, ein paar Investments, ein paar Beratungsmandate etc. pp., das ist auch klar getrennt vom Innovation Hub und das mache ich einfach dreiviertel Stunde in der Regel früh morgens und es ist Cut und dann ist das Thema bis zum nächsten Morgen auch geparkt. So, und dann kommt die erste Tageshälfte im Innovation Hub und auch im anderen Unternehmen, die ist eher so für Kommunikationsintensives reserviert, also Meetings, Calls und so weiter. Da ist man noch halbwegs frisch im Kopf, ja, und hat auch die Schubse, das alles durchzustehen, auch schnell getaktet durchzustehen. Die zweite Tageshälfte nach Möglichkeit eher für Stillarbeit, Konzentration, zurückziehen, viel lesen. Richtung Abend tatsächlich auch mit Fokus auf so ein bisschen links und rechts, ich will nicht sagen weiterbilden, aber zumindest mal mitkriegen, was sonst so passiert. Also viel lesen, viel TechCrunch, Gründerszene dieser Welt durchforsten, hin und wieder mal auch mal einen Artikel lesen, der nichts mit uns zu tun hat, um auf andere Gedanken zu kommen. Also wir haben wirklich, das ist nicht nur bei mir so, Reading-Slots, wenn du so willst, eine Stunde am Tag wirklich mal konzentriert versuchen zu lesen und Medienlandschaft aufzusaugen und nicht immer in dieser Aviation/Travel-Multitech-Suppe kochen, ja. Darin halte ich mich auch relativ konsequent. Und dann kommt der letzte Part, und das ist auch ein Asset von mir, wie auch des Innovation Hubs mittlerweile, die auch Netzwerke pflegen und kultivieren. Das ist sau, sau wichtig und das ist auch ein Grund, wieso wir hier in Berlin sitzen und nicht in Frankfurt. Ja? Weil wir haben hier im Umkreis von 5 Kilometern alle für uns wesentlichen Player. Wir haben die wesentlichen tonangebenden Startups und Get Your Guide zum Beispiel. Wir haben fast alle nennenswerten VCs, wir haben die Headhunter, wir haben die diversen Meetups, Events etc. pp. Das ist alles auf die Abendstunden reserviert und das kultivieren wir mit Bedacht und mit sehr viel Energie und Zeitaufwand. Und das ist am Ende des Tages Teil des Erfolgsgeheimnisses, wenn man von sowas überhaupt sprechen kann, des Innovation Hubs. Wir sind extrem präsent und wir haben authentisch vermitteln können, dass wir eben nicht die typische Corporate Innovation Butze in Berlin sind, die mehr wegen Marketing hier antreten als inhaltliche Substanz. Und das findet vor allem eben auf dieser, ich sag mal, Bühne in den Abendstunden statt, wo wir sehr gezielt die für uns relevanten Founder treffen, VCs, auf Meetups gehen, Events etc. pp. So, und das ist so der ideal durchstrukturierte Tag. Klappt das immer? Nein, auf keinen Fall. Ich schlafe 7 Stunden.
Also, oh, ja, das klappt. Ist aber ganz gut.
Das klappt ganz gut, absolut. Das brauche ich auch. Und ja, es klappt auch nicht immer. Ich würde sagen, 70% klappt es. Ja, Tendenz steigen, versuchen das auch zu optimieren. Der Rest ist Serendipity und da kommt mal irgendwie was von links reingegrätscht und da bist du auch mal einen Tag in Frankfurt und so. Das ist auch alles okay, da kannst du es auch nicht leben. Aber das ist so der rote Faden der Woche normalerweise.
Cool. Komm. Klingt sehr, sehr durchstrukturiert. Ich werde auf jeden Fall den Gedanken mal mitnehmen, denn Fabian Heilemann, dem ich eine sehr ähnliche Frage gestellt habe, sagte genau das andersrum, dass er immer am Vormittag die Stillarbeit macht, weil er sich da noch konzentrieren kann und nachmittags die Gespräche führt. Und das sagt ja auch vielleicht schon viel darüber, wie man Gespräche führt oder wie man Stillarbeit macht. Das nehme ich auf jeden Fall mal als Gedanken mit. Und
muss man mal drüber sprechen.
Ja, genau. Und den Reading-Slot, den finde ich großartig. Ich glaube, den führen wir bei uns in der Firma auch an. Das ist
kann ich sehr ganz
toll. Ja, toll. Gleb, vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das war, glaube ich, eins der schnellsten Interviews, was wir hatten, im Sinne von Schnelligkeit des Frage-Antwort-Spiels. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das hat vielen ganz viele tolle Impulse mitgegeben und wir werden den auf jeden Fall weiter streuen, damit noch mehr Bewerbung bei euch im Hub landen.
Ich hoffe doch. Herzlichen Dank für die Einladung.